Sie hören den Podcast der Kulturregionale. Mareike Knobloch und Annika Rachor vom Projektbüro Kulturregion sind im Gespräch mit Macherinnen und Machern des Festivals von Stadt und Landkreis Hildesheim. Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge im Rahmen der Kulturregionale, die ja nun bald ansteht. Im Juni geht es los und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und heute widmen wir uns dem Thema Kulturregionale 2025, eine für alle, Fragezeichen. Was können oder was müssen wir denn beachten, damit dieser von uns mittlerweile relativ häufig gewählte Zusatz oder Untertitel zum Titel Kulturregionale nicht nur ein frommer Wunsch bleibt, sage ich mal, oder ein Wunsch bleibt. Wir haben heute die Annika leider nicht bei uns, die ist verhindert, aber dafür bin ich hier in guter Gesellschaft mit drei anderen Damen, die sich auch gleich nochmal selber vorstellen. Und zwar Maria Nesemann von der Universität Hildesheim aus dem Institut für Kulturpolitik ist da, Benita Hieronymi und Ann-Kathrin Meyer-Tobehrendt von den Maltesern in Hildesheim. Schön, dass ihr das einrichten konntet, heute dabei zu sein. Es war wieder eine spontane Einladung, aber ihr seid ihr gefolgt und ich freue mich sehr. Ja, ihr habt gegebenenfalls auch Gegenstände dabei. Wir bitten ja unsere Gäste immer, etwas mitzubringen, was sie entweder mit dem Thema in Verbindung bringen oder mit ihrem Job. Und da würde ich jetzt gegebenenfalls mit dir einfach anfangen, Benita, weil du das, ich glaube, von allen bunteste dabei hast. Und lade dich herzlich ein, darüber kurz etwas zu sagen.
Ja, schön. Vielen Dank. Erstmal freue ich mich sehr, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Benita Hieronymi. Ich komme von den Kulturen, ein Projekt der Malteser hier in Hildesheim. Und wir haben uns das Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an kulturellen Ereignissen und Naturfahrten verschrieben. Und was habe ich mitgebracht? Und zwar ist es ein Geschenk, was wir von einer Gästin bekommen haben, die eine Rikscha-Kulturroute mit uns gefahren ist und mittlerweile auch schon mehrere tatsächlich. Und sie hat uns im Nachgang ein Bild gebastelt. Das ist ungefähr 30 mal 50 Zentimeter groß. In der Mitte befindet sich ein Bild, das sie ausgeschnitten hat, mit einer Rikscha drauf. Drumherum sind ganz viele Blumenbilder und ganz außenrum ganz viele bunte, leuchtende Herzen. Und weil sie furchtbar gerne mit Tesafilm arbeitet, hat sie das ganze Bild mit Tesafilm ummantelt, sodass die Farben ganz toll herauskommen und es auch gleichzeitig geschützt ist. Und das trifft, glaube ich, schon mal den Kern unserer Aktivitäten, dass wir einfach gemeinsam eine schöne Zeit hatten, dass wir zusammen auf der Rikscha unterwegs waren und Dinge gesehen haben, Natur gesehen haben, Kultur. Auch im Stadtgebiet gibt es ja ganz viele Kunstwerke im öffentlichen Raum und wir einfach diese Zeit zusammen geteilt haben und dass wir dieses Feedback bekommen haben und wir einfach, ja, ganz viel Freude miteinander hatten. Und das bringt, glaube ich, das, was wir machen, schon mal auf den Punkt.
Danke dir. Wer möchte weitermachen? Ann-Kathrin, hast du was mitgebracht?
Ich hätte die Rikscha mitnehmen können, aber die passt ja nicht ins Studio.
Ja, kein Miniaturformat.
Genau, haben wir leider nicht.
Ja.
Deshalb schließe ich mich da an dem, was Benita gesagt hat. Ja, finde es total spannend, jetzt hier zu sein und das jetzt einfach mal mit euch zu diskutieren.
Und zu teilen alles, ne? Ja. Dass wir so oft vielleicht ja auch nur in Besprechungsräumen irgendwie sonst miteinander diskutieren. Maria.
Ich habe mitgebracht eine Mappe. Das ist natürlich jetzt im Podcast, kann man das nicht sehen. Ich versuche auch so gut es geht zu erklären. Okay. Das ist aus einem Projekt eines Theaters in Marseille. Da muss ich dran denken, weil Ann-Kathrin und ich zusammen mal in Marseille studiert haben. Ich mich dann gefreut habe, dass wir uns hier treffen und an dieses Projekt wieder gedacht habe. Und dieses Bild aus der Mappe, das hängt bei mir im Büro. Da ist eine Person drauf mit einem Opernglas. Und das Projekt heißt Le Désir de Regarder Loin, also der Wunsch weit zu schauen. Und das Bild heißt Le Désir d'avoir. Ah, nein, das stimmt nicht. Ich glaube, zumindest ich dachte immer, dass dieses Bild den Titel hat Le Désir de Changer de Focal, also den Wunsch, die Brennstärke bei so einem Glas zu verändern. Und ich finde das ein total schönes Bild, weil ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Teilhabe und zwar immer auf so unterschiedlichen Ebenen und dann die Brennstärke zu verändern und irgendwie ganz nah ran zu zoomen an ein total tolles Projekt, was irgendwie Teilhabe ermöglicht und aber auch rauszuzoomen und zu gucken, was sind irgendwie die strukturellen Bedingungen, die es dafür braucht. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Und genau, es ist auch ein ganz tolles Projekt, aus dem das entstanden ist, wo mit dem ganzen Stadtviertel zusammengearbeitet wurde und gebacken wurde und fotografiert und so weiter.
Das klingt schon mal super nach Kulturregionale. Ja, vielen Dank. Ich würde so eine ganz kleine thematische oder so einen ganz kleinen thematischen Input wiedergeben, wie wir dazu gekommen sind, diesen Untertitel zu wählen, beziehungsweise öfter mal zu schreiben, eine für alle. So ein Titel reicht ja oft nicht irgendwie. Auf jeden Fall reicht so ein Titel oft einem Team nicht. Und man hat dann irgendwie immer ganz viele Ideen, was man, um es noch besser zu erklären, damit auch alle sofort wissen, was gemeint ist, drunter zu schreiben. Und wir haben ja jetzt schon diese Themen gewählt, Gemeinschaft, Gemeinschaften und Heimat und Heimaten, die das so ein bisschen deutlicher machen, die aber eben keine Untertitel sind oder sich dafür auch nicht besonders eignen, sage ich mal, sondern eher so für sich stehen. Und dementsprechend habe ich jetzt öfter mal als Überschrift eine für alle gewählt. Denn wir sprechen immer davon, je mehr Leute sich beteiligen, also richtig was gestalten und Veranstaltende sind im Rahmen dieser Kulturregionale, desto besser. Und je mehr Leute natürlich dann auch diese ganzen Veranstaltungen besuchen und all diese Angebote wahrnehmen, desto besser. Und da machen wir eigentlich, man spricht ja immer so viel von Zielgruppen. Und wir können eigentlich bei gar keiner Zielgruppe sagen, für die ist es vielleicht nichts. Denn es sind ja so viele unterschiedliche Dinge, kleine, große Veranstaltungen mit viel Publikum, Veranstaltungen mit ganz wenig Publikum. Wir haben ja jetzt auch beim dritten Aufruf gerade nochmal dazu aufgerufen, dass sich auch Privatpersonen melden können, die zum Beispiel ihren wunderschön gestalteten Gemüsegarten präsentieren möchten oder eine Wanderung organisieren, die vielleicht sogar aus einem kleinen Verein oder einer Gemeinschaft herausgeht. Also all diese Zusammenkünfte, die dafür sorgen, dass Menschen aufeinandertreffen, die sich vielleicht sonst nicht begegnen, die wollen wir ja so in den Fokus setzen. Und uns ist es also wichtig, dass eigentlich wirklich jede und jeder etwas findet. Also dass Familien sich genauso wohlfühlen wie ältere Leute, die vielleicht jetzt nicht die Wanderung mitmachen, aber gerne das ein oder andere Angebot wahrnehmen, zu dem sie fahren können. Dass sich Gemeinschaften bilden, die gemeinsam irgendwo hinfahren, damit man nicht alleine gehen muss, also auch alleinstehende Personen davon etwas haben. Genau, wir wollen es gerne offen lassen und so viele wie möglich daran teilhaben. Und also, oder teilhaben lassen und wir wünschen uns das sozusagen. Das ist der Wunsch an diese 4 Monate von Juni bis September. Und das ist ja erstmal ein sehr großer Wunsch und darum soll es heute eben auch gehen. Also ist dieser Wunsch zu groß, weil ich da irgendwie auch im Arbeitsbereich Marketing immer gelernt habe, Zielgruppen sind ganz wichtig und das muss man sich gut vorher überlegen, wen man ansprechen möchte. Und würde ich mit euch natürlich einmal dieses Thema Akteurinnen und Akteure, da haben wir gerne so viele wie möglich. Und die andere Seite ist natürlich Besucherinnen und Besucher, dass wir da eben auch schauen, was braucht es, worauf müssen wir jetzt vielleicht auch gegen Ende der Planung noch achten oder im Endspurt noch achten, um möglichst viele Personen anzusprechen oder auch eben zu motivieren, dabei zu sein. Und ich würde jetzt einfach mal die erste Fragerunde öffnen sozusagen und nochmal sagen oder euch sagen lassen gerne, in welcher Weise also das Thema Beteiligung bei euch in euren Arbeitsfeldern ein Schwerpunkt ist und eine Rolle spielt und wie ihr zu diesen Arbeitsfeldern gekommen seid. Also warum euch dieses Thema Teilhabe und es sollen doch alle was vom Kuchen abhaben, wenn sie denn möchten. Das finde ich auch immer wichtig, dass es nicht dieses Aufgedrückte ist. Wer das Theater nicht für sich mag oder lieben lernen kann, dem muss ich es vielleicht nicht aufzwingen, aber vielleicht gibt es was anderes und das kennt er noch nicht oder sie. Also vielleicht erzählt ihr zu diesem Punkt, warum euch das am Herzen liegt, die Teilhabe, mal etwas. Vielleicht an Katrin?
Ja, ich kann gerne starten. Gingst du mal?
Das wäre schön.
Ich habe kurz so an meine Biografie zurückgedacht und festgestellt, dass ich immer wieder in Kontakt gekommen bin mit verschiedenen Zielgruppen, vielen verschiedenen Menschen und auch immer wieder mit der Kultur und mir immer gedacht habe, das zusammenzubringen, finde ich einfach schön. Und da ich sehe in dem Kulturbereich ein großes Potenzial, eine Riesenmöglichkeit, um für sich selber beispielsweise auch zu lernen. Und das war sowas, dass ich immer gedacht habe, okay, Kultur kann für jeden etwas sein. Wenn es nicht das Theater ist, ist es vielleicht irgendetwas anderes. Und dass man da Möglichkeiten schafft, Räume schafft, Wege öffnet, dass jeder und jede da hinkommen kann, auch unabhängig von Alter oder sonstigen äußeren Einflüssen. Und deshalb auch, weiß nicht, bin ich vielleicht am Ende auch bei den Maltesern gelandet, weil wir da diesen Punkt der Mobilität haben. Also oft ist es ja eine Frage, wie komme ich zu dem Veranstaltungsort oder zu der Veranstaltung und was gibt es für Möglichkeiten, um da hinzukommen?
Darf ich das kurz ergänzen?
Auf jeden Fall.
Also bei den Malteser Kulturen, da ist es ja schon im Namen, dass es uns auch wirklich um kulturelle Teilhabe geht, über die Mobilität. Das hattest du gerade gesagt. Also wie komme ich ins Theater, zu Mera Luna, zum Pflasterzauber? Und das geht natürlich einmal über den Kulturbus und bei den Kulturrikschas geht es dann nochmal ein Stück weiter darüber hinaus, dass man sagt, was du eben auch sagtest, Mareike, vielleicht können wir Dinge zusammen erleben. Und Kultur ist für uns ein wahnsinnig tolles, essentielles Mittel, um zusammen Dinge zu erleben, um etwas zu teilen, um ein Erlebnis zu haben, um Begegnungsräume zu schaffen. Man erlebt es zusammen, man kann darüber reden, man hat Gesprächsanlässe und ist einfach zusammen unterwegs. Und da ist für uns Kultur einfach ein ganz, ganz wesentliches Mittel, diese Gemeinsamkeit zu schaffen.
Genau, zur Arbeit nimmt man keinen mit, ne?
Genau, so. Und aber es braucht einfach auch, so unsere Erfahrung, auch die Aktivierung, ja, dass man sagt, das beantwortet oder geht schon ein bisschen in Richtung deiner Frage, wie kann man das jetzt umsetzen? Also ich glaube, einfach zu sagen, das wäre schön, das ist die erste Erkenntnisebene, aber zu sagen, wie setzen wir das um, auch für die Veranstaltenden, die jetzt mit teilnehmen, zu sagen, wie können wir Formate schaffen, dass wir eben diese Beteiligung oder aktivierend sind und sagen, komm, zu dem und dem Zeitpunkt sind wir zusammen da oder wir holen euch ab oder dass die Akteure nochmal und Akteurinnen das zusammendenken. Also ich glaube, es braucht da schon eine Aktivierung, um zu sagen, wir wollen dieses Ziel erreichen. Aber Kultur ist auf jeden Fall aus unserer Sicht ein ganz tolles Medium auf diesem Weg der Begegnung.
So ein Bindemittel irgendwie, ne? Also eigentlich so ein Klebstoff, der die Gesellschaft so zusammenhält, finde ich.
Genau.
Das ist echt so, immer wieder auf Kulturveranstaltungen trifft man auf Menschen, mit denen man da vielleicht gar nicht gerechnet hat und teilt dann einen Musikgeschmack oder einen Geschmack für bildende Kunst oder also was für Leute so auch in Museen rumlaufen, wenn man mal links und rechts guckt und sich die Bilder nicht anguckt, ne? Also einfach, das ist einfach, die sehen nicht alle gleich aus, die sind nicht alle gleich gekleidet und sie sind nicht alle im selben Alter und haben vielleicht denselben, dasselbe Geburtsland, sage ich mal, oder so.
Ja, genau. Also, genau, und darüber kann man, Entschuldigung.
Ein Ort, der Menschen zusammenbringt.
Ja, und absolut.
Dadurch Potenzial hat, Diskussionen anzuregen und sich auszutauschen.
Und sich miteinander zu beschäftigen, ne? Also Interesse zu haben füreinander. Genau, ja. Maria, du forschst ganz viel zu dem Thema an der Uni.
Genau, also das klingt total schön, was ihr gerade sagt. Und ich wünsche mir immer, dass genau das passiert. Also, dass sich möglichst viele unterschiedliche Menschen treffen, weil ich auch glaube, dass Kultur ein ganz großes Potenzial hat und dass es besonders dann relevant und spannend ist, wenn möglichst unterschiedliche Menschen auch zusammenkommen. Glaube aber, dass es gerade, wenn wir so über diese Hochkultur, die sogenannte Hochkultur sprechen, dass es eben oft noch nicht so ist. Also, dass es doch ein sehr homogener Teil der Bevölkerung ist, der da anzutreffen ist. Und deswegen finde ich es total spannend, sich damit auseinanderzusetzen, was kann man denn tun? Was sind irgendwie Ideen, um da mehr Teilhabe zu ermöglichen und auch, wo bleibt es vielleicht dann nur ein Lippenbekenntnis, wie hast du, glaube ich, vorhin gesagt, also was braucht es da irgendwie, dass das funktioniert und genau.
Möchtest du dazu gleich was sagen?
Gleich was zu sagen. Ja. Also in Hildesheim bin ich wahnsinnig begeistert von den Akteuren der Kulturszene und zwar von den institutionellen, genauso wie von der freien Szene. Wir haben vor über 12 Jahren einen Arbeitskreis gegründet zum Thema Kultur und Inklusion, also Kultur und Soziales, wo eben auch ganz viele Kultureinrichtungen und Sozialeinrichtungen und Expertinnen und Experten in eigener Sache, also Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zusammensitzen und überlegen, wie können wir Kultur für alle erreichbar machen. Und daraus sind schon ganz viele Dinge entstanden und viele Formate und viele Kultureinrichtungen haben, die vorher auch schon einen Blick drauf hatten, aber sich da auch nochmal ein Stück mit weiterentwickelt und sind mit gemeinsam auf dem Weg. Und tatsächlich, das ist jetzt ein kleiner Werbeblock für Hillesheim und die Kultur- und Sozialszene.
Der ist immer erlaubt eigentlich.
Ist immer erlaubt, ne? es ist wirklich, naja, fast einmalig, dass wirklich diese Akteure und Akteurinnen an einem Tisch sitzen, sich regelmäßig treffen seit 10 Jahren und sich gemeinsam austauschen und überlegen, was braucht es, damit mit Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen teilhaben können und eben jetzt nicht nur aus ihrer Perspektive schauen und denken, juhu, das ist das Format und jetzt nehmt mal hin, sondern das gemeinsam erarbeiten. Und da sind schon ganz viele Dinge, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber wer da Lust hat, sich auch mal zu informieren, der kann das die Initiative Kultur inklusiv auch finden bei der Stadt Hildesheim und vielleicht auch teilnehmen. Und ich würde gerne noch kurz was sagen.
Klar, auf jeden Fall.
Diese Runde Kultur inklusiv hat natürlich auch einen Blick auf dieses Festival, das jetzt vor uns steht, die Kulturregionale 2025, und hat deswegen auch gesagt, wir haben so eine kleine Arbeitsgruppe, die sich darum kümmert, vielleicht auch Veranstaltende zu beraten, die jetzt Lust haben, nochmal anders zu denken und zu gucken, was braucht's. Und das heißt, alle, die das jetzt hören und Lust haben, dieses Festival mitzugestalten,
das hätte ich sonst auch nochmal gemacht,
können sich eben auch bei Kultur inklusiv melden. Wie gesagt, auf der Homepage ist auf der Stadtseite gibt es die Kontaktdaten und dann werden die Anfragen verteilt und dann kommen wir raus oder kommen zusammen, wie gesagt, auch mit Expertinnen eigener Sache und schauen, was braucht es vielleicht an dem Ort oder was können wir gemeinsam denken. Und da würde ich auch gerne nochmal die Hemmschwelle nehmen an diesem Punkt. Es wird nie immer alles komplett richtig sein. Also es geht hauptsächlich um diesen Gedankengang, was braucht's oder was könnte vielleicht notwendig sein, um Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu bedenken. Und dieser Schritt ist schon wahnsinnig viel. Und wenn auch nicht gleich alles richtig und perfekt ist, dann ist trotzdem die Reise schon mal begonnen.
Ja, ne, das ist so dieses, man denkt sofort an bauliche Maßnahmen, genau. Man denkt an Homepage in leichter Sprache, man denkt an, ich brauche für jede Veranstaltung einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin, also es ist immer
genau,
so ein Riesenpaket und wenn wir uns jetzt mit Beteiligung befassen, dann öffnen wir hier aber die Büchse der Pandora.
Genau,
und das werden wir niemals schaffen. Genau. Wir haben viel zu wenig Geld, viel zu wenig Leute,
genau.
Und dass man so diese Angst nimmt, ne?
Genau,
das ist wahrscheinlich
also das ist der erste Schritt, dass man die Angst nimmt, dass man was falsch macht oder nicht an alles gedacht hat oder natürlich auch die Barrieren noch nicht komplett weg sind. Weil manche Beeinträchtigungen und Notwendigkeiten schließen sich auch gegenseitig aus. Also was für den einen richtig ist, für den anderen dann nicht gut.
Ja.
Das heißt, da ist einfach der Perspektivwechsel schon mal die erste Hürde. Und die würden wir gerne, sehr gerne mitnehmen wollen. Also nehmt sie ihr uns da auch gerne in Anspruch.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast, fand ich, ein schönes Wort gesagt, auf die Reise sich begeben. Es gibt tatsächlich auch Konzepte, die sich damit beschäftigen, was braucht es? Und dann ist so dieses Konzept, dass man das durchdenkt wie eine Reise für jemanden beispielsweise mit einer Seheinschränkung. Was braucht der? Alles von seinem Zuhause bis zum Veranstaltungsort. Und dass man das als Reise betrachtet und sich überlegt, was braucht man? Und dann die Person mit ins Boot holt und fragt. Und das ist auch so dieses, wenn ich eine Reise mache, treffen mich auch manchmal Sachen, die ich nicht geplant habe und ich komme trotzdem irgendwie ans Ziel.
So im Forschungskontext habe ich häufiger diese Nichtbesucherbefragungen immer so im Hinterkopf. Und was kannst du aus deiner jetzigen Tätigkeit oder auch aus den Erfahrungen, die du bisher sammeln konntest, dazu sagen? Also ist das was, sollte man daran festhalten oder also inwieweit ist diese Teilhabe von außen und inwieweit ist es eine Sache, die aber auch eigentlich von einem selber ausgeht? Also ich hole niemanden von zu Hause ab und sage, du guckst dir das jetzt mal an, denn es gefällt dir bestimmt. Also ich finde das einen ganz schmalen Grat. So dieses, es müssen ja nicht alle, aber es wäre natürlich schön, wenn alle die Möglichkeit haben. Also vielleicht kannst du zu diesem Bereich nochmal ein Statement.
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall, dass man niemanden von zu Hause vom Sofa zerren sollte, um irgendwo hinzugehen, weil man selber davon überzeugt ist, dass das ganz wichtig ist. Und ich glaube, damit hängt ja auch oft zusammen. Ich glaube, das ist vielleicht auch gut, nochmal das zu besprechen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Beteiligung oder von
Teilhabe
sprechen.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Also geht es darum, zum Beispiel Angebote zu schaffen, die es leichter machen, um irgendwo hinzukommen, um Barrieren abzubauen, um überhaupt teilnehmen zu können? Oder heißt es auch, inwieweit finde ich mich da wieder oder meine Perspektive, inwieweit kann ich selber mitgestalten oder was mitmachen? Und von daher finde ich das auch total klasse, dass es bei der Kulturregionale eben, dass da so viele unterschiedliche AkteurInnen dabei sind, die irgendwie was anbieten. Und ich war vor 2 Wochen oder so bei einem Treffen von euch, ja, wo es um, ja, auch um Teilhabe, mhm, ging. Und ich fand es so cool, dass da irgendwie die 900-Jahr-Feier Diekholzen war und das Theater für Niedersachsen. Und ja, also ja, einfach, genau, eine riesen Bandbreite. Und genau zu dem Thema Nicht-Besucher- oder BesucherInnenforschung. Also natürlich bin ich davon überzeugt, dass das total wichtig ist. Aber eben deshalb, um erstmal rauszufinden, wenn das unser Anspruch ist als Kulturorganisation, dass wir möglichst viele Menschen oder eben auch andere Menschen erreichen, als wir es bislang tun, dann müssen wir erstmal was über die wissen. Und man kann irgendwie viel spekulieren, aber genau, ich glaube schon, dass es einen Wert hat, das auch zu untersuchen und zu fragen, was interessiert euch, was braucht ihr, was wären Motivationen, um zu
kommen. Oder was sind die Hürden, ne? Genau. Also, genau. Ja. Hm. Mich würde mal so ein Praxisbeispiel von den Kulturen interessieren. Also wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn ich die Dame bin, die euch dieses wunderschöne Bild gemalt hat, wenn die an euch herantritt, also was passiert dann?
Okay, von A bis Z. Also wie kann man zu uns finden? Man kann uns anrufen, man kann uns eine E-Mail schreiben. Wir haben tatsächlich auch Werbematerial beispielsweise mit Brailleschrift, also oder in leichter Sprache, dass man leicht an diese Informationen kommt. Und dann gehen wir jetzt mal den telefonischen Weg, ruft man bei uns an, erreicht jemanden und sagt, ich würde gern mit der Rikscha fahren. In die Natur oder eine unserer ausgearbeiteten Kulturrouten, beispielsweise die Kirche Kunst und Kuchenroute, die geht durch die Hildesheimer Innenstadt. Am Ende kann man noch schön gemeinsam zusammen Kuchen essen. Und dann notieren wir uns das mit einem Wunschtermin und machen uns auf die Suche nach einem ehrenamtlichen Piloten oder einer Pilotin. Gucken, wie haben die Zeit, koordinieren das, bringen das dann mit demjenigen, der die Anfrage gestellt hat, zusammen. Und so entsteht dann die Fahrt beispielsweise am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr, Treffpunkt bei uns auf dem Malteser-Gelände. Und von da starten sie dann auf die Kirchenkunst- und Kuchenroute.
Können auch Leute zusammenfahren?
Ja, es ist möglich. Okay. Es ist Platz in der Rikscha vorne für 2 Personen. Wir haben nur einen limitierenden Faktor. Das ist einfach eine Gewichtsfrage, die vom Hersteller vorgegeben ist, dass vorne nicht unglaublich viel Gewicht
dann
sitzen
müsst
darf.
Müsst ihr das abfragen vorher.
Genau, das ist dann immer so.
Sind die Leute immer ehrlich?
Wo man dann diplomatisch und höflich nett fragt, knacken sie die 160 Kilo oder nicht?
Okay, okay.
So, und sonst ist es überhaupt kein Problem, vorne zu zweit zu sitzen. Oder auch die Möglichkeit, dass man sagt, es sind mehrere, man fährt mit mehreren Rikschas. Wir haben 4 Stück zur Verfügung. Mhm. 3 von Aktion Mensch, die über Aktion Mensch laufen, und eine Senioren- und Seniorinnen-Rikscha. Man kann aber auch mit dem Fahrrad nebenher fahren. Wir hatten schon eine Geburtstagstour. Da sind alle in Deutschland verstreut und haben festgestellt, mhm, Hildesheim ist irgendwie die Mitte, haben sich hier getroffen. Mhm. Ich glaube, es waren 3 Rikschas im Einsatz und der Rest ist mit Fahrrädern nebenher gefahren. Also man kann da ein großes gemeinsames Erlebnis draus machen, gemeinsame Begegnung schaffen.
Also wenn jetzt jemand im Rahmen des dritten Aufrufs, da haben wir ja auch aufgerufen zu mobilen Formaten, eine Fahrradtour anbieten möchte, weil diese Person einfach gerne diese eine Route immer wieder fährt und sie vielleicht auch an Dingen vorbeiführt, die kulturell interessant sind, könnten wir euch einbinden und sagen, öffnet das doch bitte, damit auch Menschen teilnehmen können, die ihr Fahrrad nicht selber fahren können. Zum Beispiel.
Ja.
Oder die es einfach kräftemäßig nicht schaffen, weil sie gerade erkrankt sind oder was auch immer.
Ja, und man muss auch keine Angst haben, die Rikscha hat Unterstützung. Es ist nicht so, dass dann unsere Piloten und Pilotinnen sich kaputt strampeln. Ja.
Okay. Aber könnte man, das muss ich nochmal ganz kurz fragen, könnte man euch auch buchen, wenn man jetzt zu einem Konzert möchte und da nicht anders hinkommt?
Ja.
Oder eben gerne mit dem Fahrrad hinkommen möchte?
Auch das ist möglich. Ja.
Und fahrt ihr auch im Winter?
Also ich meine, jetzt schneit es gerade.
Es ist ja gerade so kalt.
Wir haben Decken, man kann sich dick einpacken und das kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an, auf die Fahrgäste, ob die sagen, oh, ist mir zu kalt. Wir haben aber auch schon Touren gehabt, wo Piloten und Piloten gesagt haben, ich fahre bei jedem Wetter, ich ziehe mich dick an, und die Gäste hatten vorne eine Wärmflasche dabei.
Perfekt.
Aber eigentlich haben wir so Frühjahr, Sommer in den Herbst rein, das ist eher unsere Tour.
Genau, also das ist der eine Weg, die Fahrt zu gestalten. Und du hast schon zu Recht gefragt, kann man euch auch zu Veranstaltungen buchen oder anfragen? Ne? Ja. Das ist natürlich der zweite Weg, dass man sagt, wir möchten zu den Wallungen oder wir möchten zu Mera Luna oder ins Theater, Theaterhaus oder ins Museum oder zu einem Konzert. Und dann kann man uns anfragen mit diesem Termin, der ja dann nicht verhandelbar ist, sondern dann muss man diesen Termin ja auch erreichen. Und dann klären wir das, ob das möglich ist. Da kommt der Kulturbus aber auch nochmal ins Spiel, wo man dann vielleicht auch zu Winter- oder Abendszeiten anfragen kann und dass wir so oder ne, gemeinsam die Kulturveranstaltung erreichen können. Ja. Also es sind beide Wege. Also einmal dieses auf unseren Kulturrouten, die individuell angefragt Fahrt oder tatsächlich zu einer Kulturveranstaltung. Und das ist auch so ein bisschen unsere Idee dabei gewesen, dass wir bei auch anderen Festivals schon Partnerinnen waren, wie bei den Wallungen oder man kann mit uns zu den EFI-Lichtungen fahren. Das ist also diese Open-Air-Outdoor-Geschichten sind ja wie gemacht für uns, weil wir sind ja zeitgleich, können wir diese Mobilität zur Verfügung stellen, sind aber auch schon Sitzgelegenheit in einem. Das heißt, wenn man unterwegs ist und die Lichtung erlebt oder den Pflasterzauber, dann kann man auch gleich vor die Veranstaltung gefahren werden oder gemeinsam fahren und dann sitzen bleiben und es gemeinsam genießen.
Das schafft sicherlich auch eine Bindung, ne? Zwischen Fahrendem und Sitzendem.
Genau, weil man ja einfach die ganze Zeit zusammen ist. Ne? Egal, ob es jetzt wirklich gezielt zu einer Kulturveranstaltung oder auf einer unserer Routen ist, man ist einfach gemeinsam unterwegs und sieht das und erlebt das gemeinsam.
Da haben sich schon richtige Paare gebildet, die regelmäßig mittlerweile unterwegs sind.
Die Stammgäste. Genau. Also ist es, sich ein Format für alle zu wünschen, eurerseits schon angemessen? Also weil den Wunsch, den darf man ja eigentlich per se erstmal so formulieren. Und ob dann am Ende das Programm wirklich aus, also ob sich jede Person oder jeder Veranstalter, jede Veranstalterin eingeladen fühlt, etwas für alle anzubieten, liegt ja nicht bei uns, sondern liegt ja letztendlich bei den Personen, die Angebote schaffen und Vorhaben sozusagen uns nennen, die wir per se erstmal gut finden und sagen, die sollen auf jeden Fall ins Programm. Und mit dieser Abfrage, also ich hätte jetzt von euch vielleicht total gerne auch noch so ein paar praktische Tipps oder so ein paar Hinweise, was wir in unsere Kommunikation vielleicht unbedingt noch mit aufnehmen sollten. Also wir haben jetzt geplant zum Beispiel, dass wir, es geht jetzt gerade noch mal um die Einbindung von Icons, die auf bestimmte Dinge hinweisen im Programmheft. Das soll jetzt auch keine Icon-Schlacht werden. Das finde ich auch immer schwierig, wenn da dann 15 Icons pro Veranstaltung stehen. Aber dass wir so wesentliche Icons mit aufnehmen, damit man eben direkt sehen kann, vielleicht auch, das ist eine reizarme Veranstaltung. Das ist zum Beispiel auch was mir jetzt in den letzten Wochen erst so aufgefallen ist, dass man das mit abfragen könnte jetzt, was die Veranstaltenden angeht. Dass man fragt, gibt es einen Stroboskop-Einsatz oder besonders laute Musik, Pyro-Effekte? Oder ist es eine familien- und kinderfreundliche Veranstaltung? Also kann ich meine Tochter, meinen Sohn mitnehmen, die vielleicht noch nicht für eine Stunde stillsitzen können? Oder stört das dann die Kunst auf der Bühne oder wo auch immer sie dann stattfindet? Dass wir da vielleicht jetzt einfach nochmal gemeinsam irgendwie hier wirklich zu viert gucken, wo kann man da ansetzen und wo überfrachtet man vielleicht auch die Leute, die ein Angebot schaffen? Aber was kann man ihnen vielleicht dann doch zumuten? Beziehungsweise glaube ich, es ist immer so viel von einfach motivieren, sich darüber mal Gedanken zu machen. Es ist ja eher nicht, dass wir sagen, und wenn ihr das, das und das nicht erfüllt, dann könnt ihr nicht dabei sein, sondern eher, dass sie sich irgendwie eingeladen fühlen, dieses für alle auch für sich mitzudenken. Ne? Genau, hat da vielleicht jemand noch einen konkreten Hinweis auf Beteiligungsformen oder vielleicht auch Wege oder Verteiler, Wege, die wir nutzen können, um möglichst viele Personen davon auch oder darüber auch zu informieren, dass das so unser Wunsch ist, dass wir die Gemeinschaft in den Vordergrund stellen.
Also ich glaube erstmal das Angebot, was ihr da macht von Kultur inklusiv, das ist schon total toll. Also da ging es auch bei dem Treffen neulich drum, dass das ja einfach ein Tool ist, was ihr irgendwie zur Verfügung stellt in der Kooperation. Und ich glaube auch, das ist was du ja auch gerade meintest. Es geht ja, glaube ich, nicht darum, dass man alles von A bis Z durchdekliniert hat und genau so umsetzen kann. Das können die einzelnen Projekte nicht leisten, das könnt auch ihr nicht leisten. Aber zu sagen, das ist irgendwie ein Wunsch, den wir haben und wir unterstützen das, indem wir das und das und das quasi anbieten oder Wissen zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, total toll. Und ich glaube, dass zum Beispiel das, was du gerade sagtest, zur Kommunikation auch total wichtig ist, dass man einfach möglichst transparent macht, was ist das für eine Veranstaltung und für wen macht die irgendwie Sinn, wer kann da kommen. Und ich glaube, eine Sache, die bei Kommunikation auch eine Rolle spielt, ist die Sprache. Also wie schreibt man darüber, was man vorhat und wie macht man das möglichst so, dass möglichst viele Menschen sich dann was drunter vorstellen können und sich da eingeladen fühlen. Genau, und eine andere Sache, die aber, glaube ich, in ganz vielen Formaten auch schon passiert, ist, dass irgendwie Sachen geplant sind, wo es wirklich um ein Zusammenkommen geht und um gemeinsames Essen beispielsweise. Also auch das ist, glaube ich, was eben auch unterschiedliche Leute zusammenbringen kann.
Und es gibt ja auch vermutlich Formate, wo es einfacher ist, aufeinander zuzugehen, weil es zum Beispiel diesen Raum ermöglicht. Also wenn ich jetzt irgendwo sitze in einer Reihe und mir etwas angucke, dann komme ich ja vielleicht wirklich nur in der Pause ins Gespräch, sollte es überhaupt eine Pause geben. Davor bin ich vielleicht kurzfristig angekommen, muss schnell noch mein Rad anschließen oder was auch immer oder haste vom Bus dahin und setze mich hin, genieße im besten Fall und gehe dann wieder nach Hause. Aber genau das wollen wir ja so ein bisschen durchbrechen. Jetzt ist mir mein Zettel durch die Gegend. Und dafür sorgen, dass es eben viele dieser Momente gibt. Also wir haben ja auch diese Reihe Kulturtalks und theoretisch könnten ja auch Veranstaltende sagen, ja, entweder bietet sich unsere Veranstaltung sogar an, über das Thema der Veranstaltung davor oder danach mit den Besuchenden zu sprechen. Oder uns liegt ein Thema, was gar nichts mit der Inszenierung jetzt oder mit der künstlerischen Darbietung zu tun hat oder mit der Ausstellung oder dem Beitrag, total am Herzen und darüber möchten wir noch reden. Und dazu laden wir vielleicht auch tatsächlich noch Gäste oder Personen ein, die dazu was sagen können. Und wer bleiben möchte, bleibt oder kommt früher oder vielleicht gibt es in der Pause die Möglichkeit, sich an einen Tisch zu setzen. Also, dass wir, ich finde, es ist so ein Aufruf, Gelegenheiten zu schaffen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die dieses Angebot wahrnehmen. Und zwar vielleicht in größerem Maße, als das bisher geplant war. Und wir würden den Menschen, die sich dazu motivieren lassen, ja auch entgegenkommen und sagen, es wäre eventuell auch möglich, da geringe Kosten zu erstatten oder nochmal von uns beraten zu werden oder von uns vielleicht nochmal vernetzt zu werden, von euch vernetzt zu werden. Wir kennen mittlerweile ja so viele Menschen, die sich mit allen möglichen Beteiligungsformen schon intensivst auseinandergesetzt haben. Es gab ja auch dieses barrierefrei Feiern, dass man darüber auch nochmal ins Gespräch kommt und überlegt, wie kann man das ermöglichen. Und ja, die Kommunikation, ne? Also ich finde auch, mir fällt es ja selber schwer. Ich würde gerne immer gendern, schaffe ich nicht. Einfach so im Redefluss. Ja. Geschriebene Sprache ist immer noch mal was anderes. Da sieht das irgendwie anders aus. Da schafft man es ganz gut. Mhm. Dass man sich aber auch einfach frei macht von diesem Anspruch. Also wie seht ihr das in eurer Arbeit? Also dass man es vermutlich selten schafft, diese 100% zu erfüllen. Also und ja, gibt es da noch irgendwie Möglichkeiten, Veranstalterinnen, Veranstaltern zu sagen, legt erst mal los?
Darf ich gleich eine Frage stellen? Habt ihr denn die Möglichkeit, die Veranstaltenden, die sich jetzt gemeldet haben, bestimmt in Formaten nochmal zu begleiten und da den Schwerpunkt auch nochmal drauf zu legen? Ihr habt das in euren Aufrufen ja eh schon beschrieben. Aber gibt es jetzt eine Möglichkeit, die jetzt tatsächlich teilnehmen werden, nochmal zu beraten in einer Form?
Auf jeden Fall.
Genau. Und dann vielleicht auch nochmal die unterschiedlichen Akteure jetzt wie Kulturinklusiv oder
so
andere.
So ein Spiel zu bringen, meinst du?
Ja. Und zu sagen, okay, es gibt da vielleicht noch mal ein, zwei Vorbereitungstreffen, weil die Zeit wird ja eh, ne? Also man muss jetzt auch den Veranstaltenden natürlich auch die Gelegenheit geben, das umsetzen zu können. Aber dass man da tatsächlich, glaube ich, auch noch mal eine Beratung oder eine Begleitung zur Verfügung stellen kann. oder sollte. Ich weiß nicht, ob das möglich ist im Rahmen eures Projektes, aber das wäre sicherlich schon.
Tendenziell ist eine Vernetzung auf jeden Fall immer möglich, sofern wir irgendwie die personellen und zeitlichen Kapazitäten haben, da den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder nochmal eine E-Mail mehr zu verschicken. Ja. Grundsätzlich sollten Sie ja immer erstmal anklicken sozusagen, ich habe Interesse daran, beraten zu werden. Jetzt im dritten Aufruf oder beziehungsweise, wir haben jetzt auch schon die Frage gestellt nach Barriere. Wir haben es jetzt einfach mal arm genannt, glaube ich, genau, und gar nicht barrierefrei, sondern wir haben da so ein Textfeld, da kann man jetzt eintragen. Mhm. Ich habe da drunter so ein paar Beispiele genannt. Wir haben eine Rampe. Wir verwenden keine Pyrotechnik oder wir haben eine reizarme Veranstaltung. Wir sind familien- und kinderfreundlich und haben vielleicht in einem Nebenraum die Möglichkeit, dass Kinder sich Bücher angucken können, wenn sie keine Lust mehr haben. Mhm. Oder dass da vielleicht sogar eine Person ist, die wenigstens ein Auge drauf hat, dass keiner wegläuft, sag ich mal. Weil das ja auch immer versicherungstechnisch schwierig ist. Aber dass man da sowas eintragen kann. Also, dass man auch dieses barrierearm gar nicht immer versteht in Bezug auf Menschen mit Beeinträchtigungen oder anderen Möglichkeiten, wie du es gerade so schön gesagt hast, sondern die ganz unterschiedlichen, also das ist auch nochmal so ein Thema. Ich weiß nicht, wie das in der Forschung immer getrennt wird voneinander. Aber es geht ja immer viel in dieses Thema oder in diesen Bereich Inklusion und wie nehmen wir alle mit, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche, wie fühlt man sich hier auch zu Hause, wie möchte man angesprochen werden oder vielleicht nicht. Da gibt es ja so viele feine Nuancen und so viele unterschiedliche Menschlichkeiten, sage ich jetzt mal, die man zu berücksichtigen hat. Also vielleicht kannst du da noch mal so aus ForscherInnen-Perspektive irgendwie sprechen, wie ihr da barrierearm auch so, also wie ihr mit diesem Begriff oder mit Barrierefreiheit umgeht. Also ist das immer so ein großes Ganzes, alle Altersgruppen einbinden, alle, ich sag mal, bildungsnah, bildungsfernere Kreise anzusprechen?
Also ehrlich gesagt, mir fällt das auch super schwer, ja. das alles irgendwie zu greifen und dann auch immer eine gute Kategorie dafür zu finden. Also ich habe beispielsweise mich mit ganz vielen Theaterspielzeitheften auseinandergesetzt und was die alles für unterschiedliche Angebote, für unterschiedliche Bedürfnisse und so machen, das ist einfach krass und genau, das muss man auch erstmal irgendwie dann sortieren und sich da so ein Puzzle draus bilden können. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich ehrlich gesagt dafür so die allerbeste Ansprechpartnerin bin, weil ich tatsächlich so ein bisschen mehr den Schwerpunkt habe auf diesen anderen Aspekt der Teilhabe, nämlich also wie bringt man Leute dazu, dass sie mitmachen können oder dass es dass es irgendwie ein diverseres Angebot, ein diverseres Programm auch gibt. Deswegen, ich glaube, für Barrierearmut sind hier zwei, die viel mehr die Expertinnen sind.
Ja. Aber wenn du sagst, du bist dafür keine Expertin, wie ist es denn mit der Teilhabe, also mit dem Schaffen von Teilhabe oder dem Ermöglichen? Also was gibt es denn da für Stellschrauben, die man drehen kann? Oder was sind die größten Hürden von Menschen, jetzt Kultur für sich zu entdecken? Also was ist da so der aktuelle Stand, den du so hast?
Also ich glaube, eine große Hürde ist eben oft das Gefühl, ich bin da nicht am richtigen Platz. Also es gibt da auch verschiedene Studien und so zu die sagen, und das finde ich schon erschreckend auch, dass eben ein sehr großer Teil junger Menschen sagt, das war jetzt bezogen auf Theater, ich fühle mich da nicht am richtigen Platz oder ich bin da nicht gemeint. Und ich glaube, das ist wo zum Beispiel Vermittlungsprojekte ganz tolle Arbeit schon leisten und auch ganz viele tolle Sachen machen. Die Frage ist immer nur, wie ist es eingebunden in das, was die Kultureinrichtung insgesamt macht. Ja, ist es irgendwie so ein kleiner Sidekick, weil wir machen ja auch was für alle, oder ist es wo die Kultureinrichtung sagt, das ist irgendwie eine Priorität von uns und das zeigen wir auch auf der großen Bühne beispielsweise. Genau, also ich glaube, ein großer Teil davon ist, inwieweit ist da eine gesamte Einrichtung, irgendwie steht da dahinter und auch eine Leitung, die sagt, das ist mir wichtig und das will ich irgendwie mitverfolgen und genau.
Ja, so Sonderangebote, ne? Also im Sinne von, ja, Wort. Genau, schreckliches Wort, genau. Also ein Sonderangebot beim Shoppen meinetwegen, also wenn man mal was sucht und dann gibt's ein Sonderangebot. Aber Genau, im Sinne von, wir haben hier auch einen Bereich, der kümmert sich darum. Das Hauptprogramm ist aber eher für unsere Stammbesucherinnen und Besucher oder das Stammpublikum. Genau, aber wie kann man das auch gut aufbrechen? Weil, also ich sage jetzt mal, ohne dass ich mich jetzt da viel mit beschäftigt hätte bisher, aber diese, natürlich, wenn ich eine Fahrradtour anbiete, weiß ich, ich schließe grundsätzlich Menschen aus, die sich nicht fit genug fühlen, die vielleicht kein Fahrrad haben aus finanziellen Gründen, die vielleicht nicht Fahrradfahren gelernt haben. Natürlich gibt es das alles, aber das ist ja auch genau dieser Wunschgedanke, dass es eben so viele Veranstaltungen sind von Juni bis September, dass jeder was für sich findet. Und wenn ich weiß, ich habe kein Fahrrad, ich kann nicht Fahrrad fahren, ich möchte nicht, ich bin nicht fit genug, suche ich mir natürlich jetzt nicht diese Fahrradtour aus. Trotzdem, wenn eine Veranstaltung oben auf dem Berg gelegen ist, muss man da irgendwie hinkommen. Oder wenn es nun im Turm ist und es gibt nur Treppen und da kann natürlich jetzt auf Biegen und Brechen auch nicht plötzlich noch jemand mit dem Flaschenzug oder mit einem, ich weiß nicht was, Schlitten irgendwie hochgefahren werden. Wir schließen ja in allem, was wir tun, immer irgendjemanden aus. Und vielleicht kannst du noch mal was, Benita, zu diesem Gefühl sagen, oder auch deine Erfahrung mit den Menschen, wie sehen die das? Also sind die da, ich sag jetzt mal ganz blöd, realistisch genug, um zu wissen, das ist was für mich?
Unbedingt.
Ja, ne?
Unbedingt. Oder? Ja. Also zwei Dinge würde ich ganz gerne sagen.
Wir haben noch 5 Minuten.
Oh.
Ich sag das jetzt einfach mal. Wir sind ja hier im Gespräch, aber genau, wir müssen jetzt irgendwann zum Ende kommen, aber die Frage wäre mir noch wichtig.
Genau. Also ich glaube, das, sich einzuschätzen und daraus abzuleiten, was man kann und was man nicht kann, also diese Fähigkeit ist so meine Wahrnehmung wirklich sehr ausgebildet und wirklich vorhanden. Und da ist aber die Konsequenz daraus ist für mich, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, dass die Kultureinrichtungen oder die Veranstaltenden dem entgegenkommen können, indem sie möglichst präzise offenlegen, was sind die Rahmenbedingungen.
Super.
Und das heißt nicht, dass jetzt alles da sein muss.
Ja.
So, das ist gar nicht die Frage, sondern dass die Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten übers Internet oder wie auch immer erfahren können, was sie dort erwartet. Gibt es eine barrierefreie Toilette? Gibt es da Treppen? Ist es in vereinfachter Sprache vielleicht irgendwie zugänglich und so weiter? Einfach also diese Vorbereitung ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Genau um das, ne? Sicherzustellen, was du gerade sagst. Passe ich da rein? Kann ich das? Kann ich mich auf den Weg machen? Schaffe ich das? Oder brauche ich noch jemanden, der mitfährt? Ja. Oder gibt es da jemanden, der mich irgendwie noch begleiten kann? Deswegen wäre das so ein Tipp oder Hinweis, finde ich auch für die Veranstaltenden des Festivals, möglichst offen und transparent darzulegen, was da ist und was nicht da ist.
Wir brauchen einfach 10 Seiten mehr im Programmheft.
Genau. Genau.
So, damit jeder ganz ausführlich schreiben kann.
Das, genau. So, oder eben auch über die Homepage oder wie auch immer. Auf jeden Fall Dinge klar zu machen und eben jetzt nicht irgendwie zu sagen, wir haben das, das und das und nachher ist es gar nicht da. Also das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt.
Ja,
einfach eine realistische Beschreibung, was möglich ist. Und auch, was nicht möglich ist. Und da kommen Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten deutlich besser mit zurecht als zu wenig Informationen. Oder wo ist die Bushaltestelle? Oder vielleicht nochmal ein Hinweis auf die Akteure drumherum, die vielleicht mitmachen können, etc. Also das ist wahnsinnig wichtig.
Wenn man die 10 Seiten im Programmheft jetzt nicht noch hat, dass man dann aber die Möglichkeit hat, irgendwie eine Nummer oder irgendwas, dass man anrufen kann, Kontakt aufnehmen kann und das sonst erfragen kann.
Ja, gut.
Und ich glaube, das ist auch nicht nur für die Menschen, die das brauchen, spannend und wichtig, sondern auch für alle anderen. Also ich hatte neulich ein total schönes Gespräch, wo eine Theaterpädagogin erzählt hat, dass bei ihnen total wichtig ist, dass für das Publikum, was schon immer kommt, zu wissen, okay, warum machen die denn jetzt plötzlich Sachen anders? Also und dass das auf total positives Feedback gestoßen ist, einfach alle mitzunehmen in der Kommunikation. Warum machen wir Sachen und wie machen wir sie?
Genau, also ich glaube, diese transparente Kommunikation ist wichtig und dass man eben auf die Möglichkeiten eingeht. Und Möglichkeiten, das sind eben, wie du es ja auch schon sagtest, nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern eben auch Familien oder ältere Personen, die vielleicht einen Rollator auch noch mit zu bewegen haben. da geht es um Abmahnen, Kinderwagen, weißt du, ne, wie kommt ja, ich irgendwo rein, Kinderwagen und so weiter. Also es trifft
Sprachbarrieren.
Das heißt, es umfasst so viele Menschen der Bevölkerung. Und wir haben ja im Schnitt 10% Menschen mit Beeinträchtigungen. Das heißt, in Hildesheim sind es dann 10.000 oder mit Landkreis 20.000. Dann haben wir die Familien noch dazu. Wir haben Senioren und Senioren. Und dann, wenn man das zusammenaddiert, wird einem sehr schnell klar, dass es sehr, sehr viele Menschen sind, die sich erfreuen, wenn sie mitgedacht werden.
Genau, das lebe irgendwie der Unterschied, denke ich. Also genau, und den kann man nur erfahren, indem man sich gemeinsam auf den Weg macht. Ein allerletztes Statement von euch. Ihr vervollständigt bitte den folgenden Satz. Ich liebe diesen Abschluss. Die Kulturregionale 2025 ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt. Maria, möchtest du anfangen?
Oh, ich glaube, ich muss noch ganz kurz denken. Die Kulturregionale 2025 ist für mich ein ganz buntes, großes Puzzle an Kultur.
Das Wort ist letzte Woche auch schon mal gefallen.
Ah, sehr schön. Ja. Schön. Ja, die Kulturregionale ist für mich auch bunt, ein Fest der Begegnungen auf unterschiedlichen Ebenen und viel Freude daran.
Und Ann-Kathrin, du hast das letzte Wort.
Oh, Hilfe.
gar kein Druck.
Die Kulturregionale 25 ist für mich ein spannendes Feld, was sehr vielfältig ist und wo, glaube ich, ganz viel Potenzial drinsteckt, was sich hoffentlich so entfalten wird.
Ja, mit so tollen Partnerinnen im Boot wie mit euch bestimmt. Und ich kann auch nur fürs Team sprechen. Wir freuen uns und hoffen, dass wir diesem Untertitel in Ansätzen gerecht werden können. Also, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und noch einen schönen Tag.
Das war der Podcast der Kulturregionale vom Projektbüro Kulturregion Hildesheim. Durch die Sendung führten Mareike Knobloch und Annika Rachor. Eine Produktion von Radio Tonkuhle 2024.